Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Freue mich, dass ich mal wieder hier sein kann. Vor einigen Wochen wäre es noch nicht möglich gewesen, weil da waren meine Frau und ich noch im Urlaub. Wir haben unseren Jahresurlaub gemacht und das hat einen bestimmten Grund. Wir waren in Paraguay und dort wohnt meine Schwiegermutter. Und seit dem Tod ihres Mannes vor anderthalb Jahren machen wir uns so Gedanken, weil sie einfach dort alleine lebt, in diesem Land. Zwar in einer deutschen Kolonie, aber doch sehr alleine, sehr einsam. Und letztes Jahr war sie längere Zeit bei uns und so haben wir beschlossen, jetzt über den Jahreswechsel sind wir länger bei ihr. Und am Sonntag sind wir in den Gottesdienst gegangen dort, deutschsprachiger Gottesdienst. Es waren 12 Personen in diesem Gottesdienst, also einmal der Organist und dann der Prediger, dann 5 Einheimische aus der Kolonie und dann eben meine Schwiegermutter, meine Frau und ich und unsere älteste Tochter plus ihr Mann haben uns auch noch auf dieser Reise begleitet. Das war also so die Vollzahl der 12 Jünger dort an diesem Sonntag. Der Laienprediger, auch Gottesdienstleiter gleichzeitig, war 88 Jahre alt. Und als ich das erfahren habe, muss ich sagen, Hut ab. Also er hat es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ob ich das mit 88 noch kann oder will, sei mal wirklich dahingestellt an dieser Stelle. Aber es war ein segensreicher Gottesdienst. Auffallend war nur, dass während dem Gottesdienst dieser Prediger ständig zu uns als Familie geguckt hat. Noch auffälliger war, dass er eigentlich ständig auf meinen Schwiegersohn geschaut hat. Und einmal sogar im Rahmen des Gottesdienstes hat er ihn angeschaut und hat gefragt, das stimmt doch so, oder? Und es war natürlich etwas ungewöhnlich, bis hin zu peinlich für meinen Schwiegersohn, immer so im Fokus dieses Gottesdienstleiters und Prediger zu stehen. Später hat sich herausgestellt, der Prediger wusste, dass meine Schwiegermutter in der Verwandtschaft meiner Schwiegermutter es einen Pastor gibt. Aber in seiner Vorstellung war nicht ich der Pastor, sondern mein Schwiegersohn. Und deshalb hat er ihn ständig angeschaut und sich an einer Stelle auch vergewissert, ob das so richtig ist. Er hat ja keine Theologie studiert so an dieser Stelle. Also danach hat sich das dann aufgelöst und es war lustig für alle. Und seitdem hat mein Schwiegersohn natürlich einen neuen Spitznamen. Er heißt jetzt El Pastore, so nennen wir den jetzt immer. Also so war das eine schöne Begebenheit. Aber warum erzähle ich euch diese Geschichte heute Morgen? Ich erzähle sie euch, weil dieser Laienprediger um die Person Pastor wusste in diesem Gottesdienst und auch in der Familie meiner Schwiegermutter. Aber mit dem, wie er sich den Pastor vorstellte, lag er zwar in der Familie richtig, aber doch dann ziemlich daneben. Mein Schwiegersohn ist bei der Polizei und der Pastor bin eigentlich ich an dieser Stelle. Warum er mich nicht als Pastor gesehen hat, habe ich gar nicht versucht zu ergründen. Das will ich auch gar nicht wissen, um mein Selbstwertgefühl hier nicht in den Keller zu fahren an dieser Stelle. Aber ich erzähle diese Geschichte, weil ich uns fragen möchte, kann uns das nicht auch mit Jesus so passieren? Dass wir meinen, wir wissen, wer Jesus ist. Und dass wir uns natürlich im Laufe der Jahre auch so ein Bild gemacht haben oder auf der Suche sind nach einem Gottesbild. Und dann haben wir so bestimmte Eindrücke, so bestimmte Erlebnisse, bestimmte Wesenszüge, die uns vor Augen stehen. Und das ist ja auch gut so. Aber ich habe mich gefragt, kann es nicht auch sein, dass wir mit unserer Einschätzung Jesus gegenüber zwar in der groben Richtung richtig liegen, aber doch so ein Stück weit manchmal so knapp und doch entscheidend auch ein Stück weit daneben. Brauchen wir vielleicht manchmal ein größeres, ein geschärfteres Jesus-Verständnis oder, um es modern zu sagen, ein Update in Sachen Jesu? Dazu möchte ich uns heute Morgen einladen und mit dem ersten Bild könnt ihr mal vorne sehen, warum das Sven auch diese originelle Einleitung gemacht hat. Vielen, vielen Dank. Nach Jesus ausstrecken. Ich weiß nicht, wie ihr euch vorhin so empfunden habt beim Frühsport hier im Gottesdienst, in der Gemeinde. Aber wie habt ihr euch ausgestreckt? Habt ihr euch so ausgestreckt wie dieses Kind hier? In diesem Logo, ich habe bewusst ein Kind gewählt, weil es darum geht, dass wir uns als Kinder Gottes verstehen. Und das Kinder Gottes nach Jesus neu ausstrecken oder immer wieder neu ausstrecken. Und weil man auch von Kindern lernen kann, was es heißt, sich auszustrecken. Aber jetzt schaut mal auf dieses Logo. Was fällt euch an diesem Logo auf, an diesem Motiv? Ihr könnt es einfach mal reinrufen. Das muss man ein bisschen unterhalten zu diesem Logo zu Beginn. Wow, gleich hier. Sarah hat gleich das erkannt, was ich nicht erkannt habe, wo ich Hilfe brauchte von jemand anderem. Ganz ehrlich, das Kind steht auf Zehenspitzen. Also das heißt, es streckt sich so weit wie möglich nach oben zu dieser Person. Jetzt hier hinten war noch... Ja, richtig. Genau, die Zehenspitzen. Ach, schön, dass es euch sofort auffällt, genau. Ich bin erst mal bei den Händen geblieben. Die sind nicht zu einer Faust oder zu, sondern die sind offen. Und die strecken sich auch sehr stark aus. Ne? Und dann natürlich der ganze Körper. Und vom Kopf her fällt es auch auf, es streckt sich nach oben aus zu einer Person. Nicht. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber viele hier haben ja auch Kinder, sind Vater und sind Mutter oder vielleicht schon Opa und Oma. Oder man sieht manchmal Kinder, wie sie sich ausstrecken. Ne? Und irgendwie berührt einem das doch immer wieder. Sei es, dass man selber die Person ist, nachdem sich das Kind ausstreckt, weil es irgendwas sucht, sei es Sicherheit, sei es Geborgenheit oder aus Freude einfach, weil es den Papa sieht oder die Mama sieht. Oder vielleicht einfach auch, um eine Perspektive mal nach oben zu kommen, die Welt aus anderer Sicht zu sehen. Es gibt so viele Motive, warum Kinder sich ausstrecken. Und selbst wenn ein fremdes Kind vor uns steht und würde sich ausstrecken, was würden wir tun? Wir würden es doch nicht abweisen. Wir würden irgendwie versuchen, die Situation aufzunehmen, nicht? Ob wir es jetzt gleich auf den Arm nehmen würden, sei mal dahingestellt, vielleicht fängt es dann auch an zu schreien, kann auch sein. Aber wir würden uns mit dieser Situation ein Stück weit versuchen anzufreunden. Sich nach Jesus ausstrecken als Kind Gottes. Darum soll es also heute Morgen gehen. Und ich bin mir gewiss, wenn wir Jesus immer wieder neu vor Augen haben, in seiner Größe und in dem, womit er uns alles beschenkt, und wozu er uns beauftragt und auch befähigt in diesem Leben. Ich glaube, wenn uns das immer wieder neu vor Augen steht, dann strecken wir uns gerne nach ihm aus und stellen uns auf die Zehenspitzen, Bilder gesprochen, und haben den Fokus auf ihn, wie wir es eben auch gesungen haben in diesen wunderschönen Liedern. Und da möchte ich uns jetzt mit einem Bibeltext hineinnehmen. Aus dem 2. Petrusbrief, die ersten 3 Verslein, ihr könnt es hier vorne mitlesen. Dort schreibt Petrus in einer Art Rundbrief an Glaubende, und es ist der sogenannte Briefkopf von diesem Brief. Ich lese es uns vor. Dieser Brief ist von Simon Petrus, einem Diener und Apostel von Jesus Christus. Ich schreibe an euch alle, die ihr denselben kostbaren Glauben habt wie wir, einen Glauben, der uns durch Jesus Christus geschenkt wurde. Er ist unser Gott und Retter und macht uns vor Gott gerecht. Mein Wunsch für euch ist, dass Gott euch immer mehr mit seiner Gnade und mit seinem Frieden beschenkt, sodass ihr Jesus, unseren Herrn und Gott, immer besser kennenlernt. Denn dessen göttliche Kraft hat uns alles gegeben, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. In diesen 3 Verslein wird uns Jesus ganz groß neu vor Augen gemalt. Kurz zum Hintergrund dieses 2. Petrusbriefs: ist ein Rundbrief an Glaubende, das heißt nicht an eine Gemeinde gedacht, sondern ein Zentschreiben, das in einer Gemeinde gelesen wird. Wenn Sie das verarbeitet haben, geben Sie es weiter an die nächste Gemeinde, also eine Art Rundbrief. Und es ist auch eine mögliche Abschiedsrede schon von Petrus, den möglichen Tod im fortgeschrittenen Alter vor Augen. Man könnte sagen, es könnte eine Art Abschiedsbrief schon gewesen sein, aber man könnte auch geneigt sein zu sagen, dass wir Petrus diese Worte in den Mund legen können: Ihr lieben Leute, die ihr jetzt diesen Brief lest, streckt euch neu nach Jesus aus. Und streckt euch vor allen Dingen, dass es im Fokus habt, euch nach Jesus Christus auszustrecken. Warum? Weil die Ziele vom 2. Petrusbrief das deutlich machen. Der 2. Petrusbrief hat meiner Meinung nach 3 Ziele. Das erste ist, der Petrus schreit ihn um die Leser, die Christen damals, im Glauben, in der Liebe und im Dienst für Jesus, dass sie dranbleiben an ihm und dass sie sich deshalb, ich sage es in meinen Worten, nach ihm ausstrecken sollen. Das zweite, dass sie bereit sind, dass sie, wenn Jesus Christus wiederkommt, dass sie sich nach ihm ausstrecken und ihn im Fokus haben. Das ist das nächste heilsgeschichtliche große Ereignis, dass Jesus wiederkommt. Dass wir da 2000 Jahre schon drauf warten, macht es nichts. Das ist trotzdem das nächste große heilsgeschichtliche Ereignis, das wieder auf dieser Erde sein wird, dass Jesus wiederkommt. Streckt euch nach ihm aus. Und das dritte natürlich auch, um Gefahren des Glaubens abzuwehren, ihr Lieben. Ich glaube, Daniel, du hast letzte Woche auch darüber gepredigt, nicht? Dass von außen und von innen immer wieder Gefahren für die Gemeinde lauern. Und so war das beim 2. Petrusbrief auch. Da gab es diese Gnosis, so eine Erkenntnislehre, die in die Gemeinde so reingeschwappt ist, die aber letztendlich unterm Strich immer zum Ziel hatte, von Jesus wegzutreiben, von Jesus wegzubringen. Und der Petrus sagt, nehmt diese Gefahr wahr, aber ich sage es in meinen Worten, streckt euch nach Jesus aus und habt ihn im Fokus an dieser Stelle, um Gefahren des Glaubens abzuwehren. Und jetzt schauen wir mal in diesen Briefkopf hinein und ich möchte euch drei Impulse weitergeben aus diesem Briefkopf, weil es ein großartiges Update ist zu Jesus Christus. Das erste, Jesus, er beschenkt dich und mich, er beschenkt uns reichhaltig. So fängt dieser Brief an. Dieser Brief ist von Simon Petrus, einem Diener und Apostel von Jesus Christus. Ich schreibe an euch alle, die ihr denselben kostbaren Glauben habt wie wir, einen Glauben, der uns durch Jesus Christus geschenkt wurde. Darf ich dich etwas Persönliches fragen an dieser Stelle? Wie denkst du über deinen Glauben an Jesus Christus? Ist er dir kostbar? Ist es dir kostbar, an ihn glauben zu können? Und woran wird es deutlich werden? Wenn uns etwas kostbar ist, dann behüten wir das, wie so ein Schatz. Dann, weil es uns wertvoll ist, schützen wir das. Wie kostbar ist es dir, dass du an Jesus Christus glauben kannst bis zum heutigen Tag? Der große Prediger Charles Spurgeon, der schreibt, Zitat, Petrus sagt uns hier, dass der Glaube kostbar sei. Und ist er das nicht auch? Denn es geht hierbei um kostbare Dinge, nämlich, dass der Glaube ein Geschenk ist, das empfangen wird. Es geht um kostbare Verheißungen, die dem Glauben anhängen. Es geht um das kostbare Blut, das für uns durch Jesus am Kreuz vergossen wird. Und es geht um die kostbare Erlösung, die uns ja gerade durch den Glauben zugeeignet wird. Und er schließt dann mit diesem Satz, es geht hierbei um all die Kostbarkeiten des Glaubens, die uns gegeben sind, weil wir durch den Glauben mit Jesus verbunden sind, unseren Retter und unseren Herrn. Zitat Ende. Wenn der Glaube etwas sehr Kostbares ist, und Petrus würde das hier so sagen und schreiben, dann möchte ich schon mal ganz persönlich dich bitten, streck dich doch nach diesem kostbaren Glauben aus, wenn er noch nicht dein eigen ist. Wenn du sagst, diesen Glauben habe ich noch nicht, aber ich bin eigentlich auf der Suche und ich sehne mich eigentlich danach, glauben zu können. Warum dann nicht innerlich einmal wie ein Kind, mit allem Unwissen und sich biblisch vielleicht nicht zurechtfinden, aber zu sagen, ich strecke mich mal wie ein Kind nach diesem Gott, nach Jesus aus, der sagt, ich kann dir diesen Glauben geben und ich möchte ihn dir auch schenken. Streck dich aus nach diesem Glauben, der dein Leben kostbar macht und reich macht. Und wir, die wir schon länger unterwegs sind im Glauben, wir könnten Gott doch einmal neu danken, uns ausstrecken und Gott neu danken. Herr, danken, dass ich glauben kann, dass ich glauben darf bis zum heutigen Tag. Und du hast zu Petrus einmal gesagt, ich bete für dich, lieber Petrus, dass dein Glaube nicht erlischt. Jesus hat ein wertvolles, ein wichtiges Herzensinteresse, dass wir im Glauben an ihm dranbleiben. Das ist etwas Kostbares. Danke, Herr, dass ich bis zum heutigen Tag glauben kann. Ja, der Glaube ist kostbar, weil er auch ein Geschenk ist. So wird es hier formuliert. Ein Geschenk von Jesus Christus. Jetzt ist es natürlich so, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann merken wir, dass wir immer wieder auf Schritt und Tritt den Menschen aufgefordert werden, zu glauben. Nicht? Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden. Das finden wir immer wieder. Ja, was ist es nun? Ist jetzt Glaube ein Geschenk, wie es hier steht, oder ist es eine Aufforderung an mich, etwas zu tun, etwas in die Wege zu leiten, damit dieser meinen Glauben auszudrücken? Ich glaube, dass es beides ist und dass beides ineinander gehört. Es gehört dein Ja zu Jesus dazu und genauso lebt dein Glaube von dem großen Ja Gottes zu dir. Ich sag's mal aus meinem Leben. Als ich zum Glauben gekommen bin, war ich ein Stück weit doch sehr stolz und sehr davon angetan, dass ich ein Ja zu Jesus gefunden hatte. Ich komme aus einem nichtchristlichen Elternhaus. Ich hatte dann eine schwierige Phase als junger Erwachsener, war dann letztendlich so ein bisschen ziemlich unten und habe dann zu Jesus Christus gefunden. Und dieses Ja zu Jesus hat mir so viel bedeutet. Und es war für mich eine Kraftquelle, dass ich selber ein Ja gefunden habe. Jetzt bin ich schon 4 Jahrzehnte lang Christ und ich merke, umso länger ich Christ war oder bin, umso wichtiger ist mir das Ja Gottes zu mir, dass der Glaube für mich ein Geschenk ist und dass ich gehalten bin im Glauben durch die Kraft und die Liebe Gottes. Und dennoch ist mein Ja damals wichtig geworden und auch immer wieder ein Ja zu finden. Es gehört zusammen, es gehört beides zusammen an dieser Stelle. Und der Glaube ist aber ein Geschenk, denn ich möchte euch mal jetzt mit dem nächsten Bild etwas vertiefend weitergeben, womit wir eigentlich reich beschenkt sind, wenn wir an Jesus Christus glauben. Und vielleicht ist es einfach nur eine Erinnerung, aber lasst ihr euch mal neu davon bewegen und von einfach neu berühren. Jedes, was ihr hier vorne jetzt seht als Glaubensgeschenk, wäre eine einzige Predigt wert, keine Frage. Dazu haben wir jetzt aber nicht die Zeit. Aber schaut mal, und es ist auch kein Anspruch auf Vollständigkeit, diese kleine Liste. Aber schaut mal, wie reich wir beschenkt sind, indem wir glauben können. Durch den Glauben bist du mit der Kindschaft Gottes beschenkt. Wusstest du, dass das zentrale Herzensanliegen Gottes, des Vaters ist, dass du sein Kind wirst? Mir ist es mal aufgegangen, als ich eine Weihnachtspredigt halten musste über Galater 4, Vers 4 folgende. Als aber die Zeit erfüllt war, nicht? Sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Jungfrau, das passt ja zu Weihnachten, unter das Gesetz getan. Und Weihnachten wird immer so verstanden, ja, Gott kommt uns in Jesus nahe. Und es ist schön, dass wenn es einen Gott gibt, dass er uns in Jesus, in einem Kind, Mensch wird und dass er uns nahe kommt. Unser Menschsein versteht. Aber das ist nicht das Ziel Gottes an Weihnachten. Das ist der Weg Gottes für Weihnachten. Aber das Ziel Gottes in Galater 4 heißt dann weiter, zwei Dinge, damit wir die Erlösung haben und zweitens, damit wir die Kindschaft empfingen. Wisst ihr, als mir das mal aufgegangen ist, habe ich Weihnachten mit ganz anderen Augen gesehen. Weihnachten geht es nicht nur darum, dass Gott uns in Jesus nahe kommt und Mensch wird, sondern es geht darum, dass wir letztendlich Kinder Gottes werden können. Das ist das Herzensanliegen des Vaters im Himmel. Und deshalb die Mission Jesu auf diese Erde, deshalb ans Kreuz, deshalb auferstanden. Das heißt, Weihnachten heißt, der Sohn Gottes wird Mensch, damit wir Menschen Söhne Gottes oder Töchter Gottes werden können. Riesengroßes Geschenk und das ist unsere Identität. Das Kindsein Gottes ist unsere geistliche DNA. Die kann dir niemand nehmen. Ihr könnt nachher sagen, die Predigt war nichts. Ihr könnt mich nicht sympathisch finden, ihr könnt mich hinterfragen und zum Daniel sagen, den laden wir nicht mehr ein. Ihr könnt mich zerflügen und zerflecken, das könnt ihr alles machen. Aber eins könnt ihr nicht, ihr könnt nicht meine Kindschaft Gottes anrühren. Das ist ein safer Raum, der ist von Gott abgeschlossen, geheiligt. Das kann mir keiner nehmen, sonst kann man alles hinterfragen. Aber das nicht. Und das ist meine Identität, das ist unsere Identität, ihr Lieben. Und das gibt uns Kraft. Dieser Stelle. Wunderbares Geschenk, oder? Kind Gottes sein zu dürfen. Vergebung aller Sünden. Paulus sagt, der Schuldbrief, der mich anklagte, der uns anklagte, wo ist Kreuz? Hier. Der Schuldbrief, der uns anklagte, der hängt an dem Kreuz. Da hängt nicht nur das Inri-Zeichen, Jesus Nazarenus Rex Judaeorum, sondern da hängt ein Schuldbrief. Das ist viel wichtiger. Der geistliche Inhalt, da hängt dein Schuldbrief. Der Schuldbrief von den ersten Tagen deines Lebens. Ich weiß nicht, ab wann ein Kind anfangen kann zu sündigen. Bei meinen Kindern habe ich gedacht, das fängt schon relativ früh an. Bei den Enkelkindern merke ich, das stimmt. Und so. Aber bis zum letzten Lebenstag auf dieser Erde werden wir ja Sünder bleiben. Aber ist es nicht wunderbar, dass Jesus, dass Gott der Vater und Jesus dann eine Lösung geschaffen haben für alle Schuld meines Lebens? Und ist hinaufgetragen ans Kreuz, Vergebung aller Schuld. Das ist mal ein geistliches Geschenk. Wir könnten weitermachen. Erfülltes irdisches Leben, ewiges Leben. Hast du schon mal über das ewige Leben nachgedacht, dass es hier schon anfängt und dass es dich hier schon entspannen kann, zu wissen, ich habe ein ewiges Leben und ich muss hier nicht alles rauspressen aus diesen 80, 90 Jahren, was das Leben hier zu bieten hat. Das Beste, das Schönste kommt noch. Man kann viel mehr entspannter durch das Leben gehen. Nicht? Und dann noch zu wissen, dass wenn wir sterben, dass wir sofort bei Jesus sind, in seiner Herrlichkeitswelt. Und dass wir einmal ein Auferstehungsleib bekommen werden, wo wir unter einem neuen Himmel, auf einer neuen Erde leben würden. Ist es nicht wunderbar? Und dann kann ich all noch die Städte und all die Sehenswürdigkeiten besuchen, die es dann auf der neuen Erde gibt. Mit einem Gott, wo es kein Geschrei mehr gibt, kein Tod und kein Leid. Wunderbares Geschenk, die Ewigkeit, oder? Heiliger Geist, Geistesgaben, Gemeinschaft des Glaubens, Geborgenheit, Sicherheit, Orientierung, innerer Friede. Womit sind wir nicht alles beschenkt, dadurch, dass wir glauben? Wunderbar, oder? Streck dich einfach neu nach Jesus aus und danke ihm einfach für diese geistliche Realität und Kraftquelle in deinem Leben. Und ihr Lieben, das fällt uns nicht immer so in den Schoß, nur weil wir Kinder Gottes sind. Ich möchte den Paulus ins Spiel bringen. Der Paulus, schaut mal mit dem nächsten Bild, Der Paulus sagt, wir brauchen erleuchtete Augen des Herzens, damit wir das immer wieder erkennen, was wir an Jesus haben und wie reich wir in ihm beschenkt sind. Wir brauchen erleuchtete Augen des Herzens. So ein poesiebeladenes Bild traut man dem nüchternen, sachlichen Paulus eigentlich gar nicht zu, ne? Oder? Aber das hat er hier so formuliert. Gott gebe euch, schreibt er den Ephesern, erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt drei Dinge. Zu welcher Hoffnung ihr berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben. Und dann sagt Paulus, das ist nämlich die Kraft, mit der Gott den Vater Jesus von den Toten auferweckt hat. Ist das nicht eine Hammeraussage? Das heißt, in mir, in dir, der du ein Kind Gottes bist, lebt eine Kraft, die Möglichkeit hat, den Tod zu besiegen. Alles Tote zu besiegen, neues Leben zu erwecken. Ich weiß nicht, wie schwierig deine persönliche Situation ist, aber der Tod ist doch eigentlich die absolute Endstation. Und manches fühlt sich auch tot an in unserem Leben. Aber in uns gibt es eine Kraft, mit der Gott wieder Sachen zum Leben erwecken kann. Ich sage nicht, dass es immer leicht ist, aber wir dürfen diese geistige Realität nicht ausblenden. Wir müssen sie mehr integrieren, wir müssen sie mehr leben. Persönlich und miteinander an dieser Stelle. Und dazu brauchen wir erleuchtete Augen des Herzens, dass wir uns dessen erstmal wieder bewusst sind, wie reich wir in Jesus Christus beschenkt sind. Jetzt der zweite Gedanke für heute Morgen, den der Petrus hier aufführt. Jesus, er ist unser Gott und Retter. Er schreibt zweimal in diesem Vers, in dieser Übersetzung. Er ist unser Gott und Retter und macht uns vor Gott gerecht. Mein Wunsch für euch ist, dass Gott euch immer mehr mit seiner Gnade und seinem Frieden beschenkt, sodass ihr Jesus, unseren Gott und Herrn, immer besser kennenlernt. Jesus ist unser Gott und unser Retter. Ein tolles Bekenntnis. Kurz, kompakt, klar, griffig. Ist uns das bewusst? Was Petrus hier sagt, ausgerechnet Petrus, der hat doch im Laufe seines Lebens so mehrere Bekenntnisse zum Besten gegeben über Jesus, nicht? Und bevor ich euch fragen möchte, wie würde heute dein persönliches Bekenntnis zu Jesus lauten? Ich möchte dir nachher 60 Sekunden Zeit geben, dass du mal innerlich ein Bekenntnis zu Jesus formulierst. So wie du, was Jesus mehr er für dich ist. Aber jetzt schauen wir erstmal auf den Petrus. Eine Kostprobe, Johannes 6, Vers 68. Jesus fragt die 12, sag mal, wollt ihr auch weggehen? Simon Petrus antwortet ihm, Herr, zu wem sollen wir sonst gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Gibt es mittlerweile ein schönes Lied dazu, nicht? Wohin sollen wir sonst gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und jetzt kommt's, wir sind zum Glauben gekommen, haben erkannt, du bist der Heilige Gottes. Ein tolles Bekenntnis von Simon Petrus. Zweites, Matthäus 16, Vers 16. Jesus sprach zu ihnen, wer sagt ihr denn, meine Jünger, dass ich sei? Da wollte Jesus mal gucken, nachdem sie so eine Zeit lang miteinander unterwegs waren, 24-7, immer unterwegs. Jetzt will ich doch mal reinhören in meine Jünger, in die Köpfe, in die Herzen. Wer bin ich denn für euch? Nachdem die Menschen außenrum sich schon Gedanken machen und zu irgendwelchen Bewertungen kommen. Und wieder sagt Simon Petrus an dieser Stelle, du bist der Christus des lebendigen Sohn Gottes. Und wisst ihr, was Jesus darauf antwortet, auf dieses Bekenntnis? Jesus sagt, du lieber Petrus, das kommt nicht aus dir. Das hat dir Gott geoffenbart. Das hat dir Gott geoffenbart, dieses Bekenntnis. Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohnes. Und hier ist im zweiten Petrusbrief, im fortgeschrittenen Alter, kurz kompakt die Krönung, er ist unser Gott und Retter. Ich habe einen Bibelausleger dazu gelesen. Zitat, Holland hieß der, hat glaube ich nichts mit der Nation zu tun, ist einfach sein Nachname. Zitat, viel Kopfzerbrechen bereitet diese Formulierung. Jesus, unser Gott und Retter. Will Petrus wirklich sagen, dass Jesus unser Gott und Retter ist? Und dann merkt man in den Ausführungen dieses Bibelauslegers, dass er Probleme hat, dass ein Mensch Gott sein kann. Gibt es einen Mensch, der Gott sein kann oder Gott ist? Und das bereitet ihm Kopfzerbrechen. Und wenn man das dann so liest, dann merkt man, wie er sich windet und hin und her, aber nicht zu einer eindeutigen Antwort kommt. Und viel klarer fand ich den Bibelausleger Blum. Der hat erfrischend klar geschrieben, Zitat, allein die Grammatik lässt wenig Raum für Zweifel, dass Petrus in diesen Worten Jesus Christus sowohl als Retter als auch als Gott bezeichnet. Und so hat Petrus ihn auch erlebt, Jesus. In Wort und Tat. Als Retter und als Gott. Und Paulus schreibt ja mal im Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 9, in ihm, in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Ich finde diesen Begriff leibhaftig so schön, somater, griechisch, nicht? Leibhaftig, das heißt, es haftet dem Leib an. Dem Leib Jesu haftet an, dass in ihm die Fülle der Gottheit lebt. Also Paulus war wie Petrus felsenfest überzeugt, dass in Jesus Gott höchstpersönlich da ist und dass Jesus Gott ist. Ich will jetzt nicht diese theologische Diskussion vertiefen über die Göttlichkeit Jesu, aber ich möchte hier zwei Fragen stellen. Die eine Frage habe ich vorhin schon mal angedeutet. Was ist dein persönliches Bekenntnis heute in dieser Stunde zu Jesus Christus? Petrus sagt, er ist mein Gott und mein Retter. Was würdest du persönlich sagen? Wollen wir uns mal ausstrecken nach Jesus? Ich glaube, er freut sich, wenn wir uns mal ganz persönlich einfach sagen, was wir an ihm schätzen, wie wir ihn von seinem Wesen, von seiner Person her sehen. Strecken wir uns mal aus wie ein Kind und sagen wir Jesus Christus, wer er für uns ist. Lieber Herr Jesus, wenn wir uns so Gedanken machen, wer du für uns bist und zurückblicken in unser Leben, dann merken wir, dass es sehr wertvoll ist, wer du für unser Leben bist, Herr. Und es muss nicht alles komplett theologisch richtig sein. Es geht um eine Beziehung zu dir. Und ich danke dir, dass du gehört hast, Herr, wie wir uns innerlich bekennen zu dir und wer du für uns bist. Und ich danke dir, dass du das gewirkt hast in jedem Einzelnen von uns. Segne jeden Einzelnen in der Beziehung zu dir. Amen. Die zweite Frage, schaut mal in den Text hier. Petrus hat hier einen Wunsch für die Gemeinde, für die Leser. Mein Wunsch für euch ist, dass Gott euch immer mehr mit seiner Gnade und seinem Frieden beschenkt, sodass ihr Jesus, unseren Gott und Herrn, immer besser kennenlernt. Also Petrus hat diesen Gebetswunsch, die Leser mögen Jesus Christus immer besser kennenlernen. Wir sind nie fertig mit der Person Jesu Christi. Wir können ihn nie ganz erkennen. Aber wir können ihn immer besser kennenlernen, tiefer kennenlernen. Streck dich nach Jesus aus und welchen Wunsch hättest du dann für deine Geschwister hier in der Gemeinde oder für Menschen, die dir wertvoll sind, die dir wichtig sind, sodass sie eben in Beziehung zu Jesus weiterkommen oder reinkommen. Was für einen Wunsch hättest du? Streck dich doch einmal aus mit einem Gebet für andere, sei es hier in der Gemeinde oder für Menschen, die dir wichtig sind. Und wenn jeder von uns so einen Gebetswunsch, sagen wir hier für eure Gemeinschaft, nach oben schicken würde zum Thron Gottes, was meint ihr, wie der Vater im Himmel reagieren würde, wenn jedes ihr als Kinder Gottes euch ausstreckt mit einzelnen Dankes- und Wunschgebeten für andere in der Gemeinde? Also Gott, der Vater, wird sich freuen und er wird versuchen, das Gebet nicht nur zu hören, sondern auf seine Weise für euch zu erhören. Und dann könnten wir uns vielleicht mal überraschen lassen, was aus diesem Blumenstrauß der Fürbitte für andere, was sich segensreich ergibt in der Gemeinschaft, in der ihr hier miteinander unterwegs seid. Vielleicht gerade in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten. Und dann müssen wir wieder darum beten, Herr, schenk uns erleuchtete Augen des Herzens, dass wir sehen, wie du auf diese einzelnen Gebetswünsche reagiert hast und gewirkt hast. Das dritte und letzte, Jesus, er befähigt, gottgefällig zu leben. Da schreibt doch Petrus, denn dessen göttliche Kraft hat uns ja alles gegeben, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, was Gott gefällt. Also diese Aussage, wenn man die nicht nur so schnell mal liest, sondern dranbleibt, muss man sagen, das ist eine Hammeraussage. Und zwar in zweifacher Weise. Erstmal Hammeraussage, weil es um eine göttliche Kraft geht, zu der wir befähigt sind. Die uns befähigt, nicht nur beauftragt, sondern sogar befähigt zu etwas. Aber diese göttliche Kraft, ich zitiere nochmal Spurgeon, er schreibt, göttliche Kraft, was für überwältigende Aspekte dieser Begriff göttliche Kraft doch umfasst. Es war die göttliche Kraft, was die tiefen Fundamente der Erde und auch des Meeres gegraben hat. Es ist die göttliche Kraft, was die Sterne des Himmels in ihren Bahnen hält. Es ist die göttliche Kraft, was die Säulen des Universums aufrechterhält. Also Spurgeon hebt sehr stark auf die Schöpferkraft Gottes ab. Wir könnten jetzt auch nochmal auf die Auferstehungskraft Gottes zu sprechen kommen. Diese göttliche Kraft. Und diese göttliche Kraft beschenkt uns als Glaubende, dass wir zu Großem befähigt werden. Man glaubt ja kaum seinen Augen, wenn man das liest, man reibt sich die Augen oder wenn man es hört, fragt man sich, habe ich richtig gehört? Das ist doch die zweite Hammeraussage. Uns ist alles gegeben, damit wir gottgefällig leben können. Unterstreichst du diese geistliche Realität, auch wenn es sich in deinem Leben nicht unterstreichen lässt? Weil wir vielleicht nicht so gottgefällig leben können, wollen, wie es hier den Anschein hat. Ich habe mal einiges aufgelistet, damit es konkreter wird, wozu wir befähigt sind, gottgefällig zu leben. Und jetzt lasst es mal auf euch wirken, ohne gleich zu sagen, das klappt in meinem Leben nicht. Wir müssen erstmal die geistliche Realität schätzen lernen, annehmen und nicht gleich sagen, warum das nicht klappt. Da tun wir Gott keine Ehre, weil Jesus Wort sagt hier oder Petrus sagt, das ist eine geistliche Realität, dass du beauftragt bist und befähigt bist, gottgefällig zu leben. Nehmen wir es mal einmal ernst. Das würde doch heißen, auch kein Anspruch auf Vollständigkeit hier vorne, aber es würde doch heißen, ich kann Gottes Willen erforschen und auch danach leben. Es heißt doch, ich kann Gott lieben, andere Personen lieben und auch sich selbst lieben lernen, mit sich selbst versöhnt sein. Gottgefällig leben heißt doch, ich kann mir mal Gottes Perspektive für eine Lebenssituation, für eine Gemeindesituation aneignen. Gottgefällig leben heißt doch, ich kann Gottes Botschafter sein. Gottgefällig leben heißt, ich kann aus der Vergebung und Versöhnung leben und kann das auch anderen weitergeben. Gottgefällig leben, dazu befähigt zu sein, heißt doch, ich kann Gottes Kreuz im Leben tragen, das heißt Schweres aushalten, durchhalten, anders mit umgehen, als die Menschen, die Gott nicht haben, umgehen. Gottgefällig leben heißt doch, ich kann Gottes Friedensstifter auf dieser Erde sein. In welchem Umfang, das sei mal dahingestellt. Und da könnte man jetzt noch weiteres anfügen. Und wenn das so stimmt, dann ist es doch wirklich eine Botschaft, die uns ganz neu herausfordert. Wenn wir uns die mal bewusst machen. Und zu all diesen Punkten sind wir befähigt, gottgefällig zu leben. Und ich meine, wer sagt das dann? Das sagt doch der Petrus, ihr Lieben. Und das sagt der Petrus, der doch in seinen jüngeren Jahren so als Jojo-Christ unterwegs war. Er kennt dieses Spiel mit dem Jojo, nicht? So ein Kreisel, da ist so ein langer Faden dran, immer hoch und runter, nicht? Weiß nicht, spielt man das heute noch? Ich weiß nicht, aber ich kenne es aus meiner Kindheit noch. Und ich dachte immer, der Simon, der war früher so ein Jojo-Christ, nicht? Also einmal ganz unten, weil er wieder ein Fettnäpfchen getreten ist, wo Gott ihn zurechtweisen musste, wo er nicht gottgefällig geredet und gehandelt hat. Und dann aber wieder den Faden hochgezogen und dann wieder ein klares Bekenntnis zu Jesus, wo alle staunen und sagen, wow. Und so war er ja unterwegs, also sehr instabil, nicht? Immer hoch und runter, hoch und runter. Und Jesus sagt zu ihm, aus dir mache ich aber einen Felsenmann, Petrus. Und jetzt ist er im hohen Alter, ja, und er sagt diese Aussage. Der hat es doch selber durchlebt, dass er nicht so gottgefällig leben konnte und dass sich im Leben das aber für ihn verändert hat, weil Gott ihn verändert hat durch seinen Geist. So dass er ein Felsenmann wurde und nicht mehr dieser Jojo-Christ geblieben ist und in der Gottgefälligkeit zugelegt hat. Ich habe mir überlegt, ich mache es mal ganz persönlich, wie das bei mir ankam, diese Geschichte hier, umso länger ich darüber nachgedacht habe. Ich habe mich gleich ertappt, als ich diesen Vers so gelesen habe und musste den studieren für die Predigtvorbereitung, habe ich gleich gedacht, ja, so gottgefällig ist mein Leben nicht, wie es hier so den Anschein hat oder wie es sein könnte. Und dann musste ich mir sagen, das verbiete ich mir jetzt, das ist, darf nicht mein erster Gedanke sein, dass ich es nicht schaffe. Sondern mein erster Gedanke muss sein, Herr, ich strecke mich nach dir aus und ich danke dir, dass dies eine geistige Realität ist. auch wenn es in meinem Leben sich nicht so deckt oder nicht so deckt, wie ich denke, dass es gut wäre. Aber es ist und bleibt eine Gott, eine geistliche Realität. Ist es so? Und diese geistliche Realität gilt in deinem Leben wie in meinem Leben, die wir als Kinder Gottes unterwegs sind. Punkt. Und nicht gleich ein Komma und Aber und warum nicht. Wir machen Gott Ehre, wenn wir die geistliche Wahrheit anerkennen und wertschätzen. Das ist die geistliche Wahrheit, die es anzuerkennen gilt. Und dann in einem zweiten Schritt sage ich, Herr, ich bekenne, da ist noch so viel Luft nach oben. Und es ist wirklich auch bei einem Pastorenleben noch wirklich viel Luft nach oben an dieser Stelle. Herr, ich strecke mich nach dir aus und ich bitte dich, verzeih mir und erbarme dich über mich. Wisst ihr, das ist die menschliche Realität. Das eine ist die geistliche Realität. Die menschliche Realität ist das, dass ich sage, Herr, da ist so viel Luft nach oben. Bitte erbarme dich. Und dann kommt die dritte Realität, das ist die glaubende Realität. Dass ich sage, Herr, ich vertraue darauf, dass ich in der Gottgefälligkeit wachsen kann. Dass ich zunehmen kann. Dass ich so wie der Petrus reifen kann in der gottgefälligen Lebenshaltung und Umgang an dieser Stelle. Aber danach müssen wir uns auch nach Gott ausstrecken. Ein kleiner Nachtrag noch, weil es um Simon Petrus geht mit dem nächsten Bild. Der Gedanke kommt nicht von mir, den habe ich auch gelesen in der Vorbereitung, aber ich fand ihn wirklich erwähnenswert und nachdenkenswert. Vielleicht ist es gar nicht so aufgefallen, aber Petrus im höheren Alter, könnt ihr ja einfach schreiben, er ist jetzt der Felsenmann, dieser Brief ist von Petrus, einem Diener und Apostel von Jesus Christus. Aber er setzt seinen früheren Namen nochmal dran, Simon Petrus. Jetzt wird uns nicht gesagt, warum er das gemacht hat, aber ich habe einen Gedanke gefunden bei einem Kommentator, der sich darüber Gedanken gemacht hat, noch ein Zitat. Er schreibt, wir erinnern uns, dass Simon ja der Geburtsname war. Petrus dagegen war der besondere Name, der ihm von Jesus gegeben wurde, um diesen Mann zu felsenartigen Denken und Verhalten zu berufen. Da er den Brief später im Leben schrieb, wollte er vielleicht nicht vergessen, wo er herkam. Und dass er manchmal immer noch der alte Simon war, der schwächelte, auch wenn er schon zum Felsen Petrus herangereift war. Wie gesagt, der Petrus hat uns nicht mitgeteilt, warum hier Simon Petrus steht. Aber ich fand es mal ein nachdenkenswerter Gedanke, weil er eigentlich auch das ein bisschen widerspiegelt, wie es vielleicht uns so geht, nicht? Dass wir in dieser Gottgefälligkeit zu leben noch stärker wachsen können und auch müssen. Und dass wir gucken, wo wir herkommen und was Gott aus unserem Leben macht an dieser Stelle. Ich lasse es jetzt mal so unkommentiert stehen und es wird eure Wirkung haben bei euch. Aber es geht darum, die geistliche Realität anzuerkennen, gottgefällig leben zu können. Es geht, die menschliche Realität nicht auszublenden und sagen, da ist noch viel Luft nach oben. Und es gilt drittens, sich auszustrecken und Herr, die glaubende Realität zu ergreifen. Lass mich wachsen. Lass mich wachsen. Ich schließe mit einer kleinen Geschichte. Ein junger Mann redet mit einem älteren Christen und der junge Mann sagt zu dem älteren Christen, du, das ist schön recht und gut, was du mir sagst. Später strecke ich mich in meinem Leben nach Jesus aus. Jetzt aber will ich noch etwas vom Leben haben. Oh, eine ehrliche Antwort, nicht? Kann man was mit anfangen? Und der ältere Mann überlegt sich so ein bisschen und dann sagt er zu ihm, sag mal, jetzt mal ganz ehrlich, bist du wirklich so anspruchslos? Willst du nur etwas vom Leben haben? Mir wäre es zu wenig. Ich möchte das Leben in der ganzen Fülle haben. Und das habe ich in Jesus Christus gefunden. Gute Antwort, ne? Oder? Will ich nur etwas vom Leben haben? Oder will ich die Fülle des Lebens haben, die Jesus mir anbietet? Und heute hat uns Petrus das neu aufgemalt in diesem Briefkopf. Wer Jesus für uns ist. Womit er uns so reich beschenkt. Und wozu er dich als Kind Gottes befähigt. Und wenn uns das neu aufleuchtet, ich glaube, dann muss es uns doch dahin ziehen, dass wir uns neu nach ihm ausstrecken. Auf die Zehenspitzen stellen, ihn in den Fokus nehmen, die Hände offen, um zu empfangen und sagen, Herr, ich danke dir. Ich bin ganz neu berührt, bewegt davon, wen ich an dir habe und wie du mich beschenkt hast bis heute und wozu du mich befähigst in dieser Welt. Bist du dazu bereit, dich nach Jesus neu auszustrecken? Wir singen ein Lied aus tiefstem Herzen. Können wir das vielleicht auch als persönliche Antwort nehmen? Amen.